Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Jan-Klaas Behrens arbeitet beim Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie haben Sie Putins Rede verstanden?
Naja, nachdem vorher ja viele Spekulationen, das wurde ja schon erwähnt, da waren, ob hier eskaliert wird, ob hier gar große Ankündigungen gemacht werden und obwohl ja auch klar war, dass Putin etwas liefern muss eigentlich an diesem symbolisch sehr aufgeladenen Tag in Russland, am Tag des Sieges, war es dann ja doch eher eine Rede, naja, zweiter Ordnung, wie soll man sagen, er hat nicht gerade deeskaliert, aber von der Ukraine war zum Beispiel gar nicht mehr die Rede in dieser Ansprache, die er auf dem Roten Platz gehalten hat, sondern er sprach eigentlich nur noch über die Befreiung des Donbass. Da konnte man schon den Eindruck bekommen, als wenn Putin hier ein bisschen die Ziele korrigiert und auch zurückrudert.
Wäre aus Ihrer Sicht die internationale Diplomatie nach dieser Rede mehr denn je gefragt?
Das ist schwer zu sagen, ob das sozusagen, ob wir schon so weit sind, dass Putin tatsächlich auch auf diplomatische Angebote eingehen würde. Ich glaube eher, er versucht hier auch in der eigenen Bevölkerung, denn das ist ja eine Rede, die sich nicht primär an die internationale Öffentlichkeit richtet, sondern an die russische Bevölkerung. Ich glaube, er versucht hier die Erwartungshaltung zu korrigieren und sozusagen diese bisher nicht sehr militärisch, nicht sehr erfolgreiche Durchführung des Angriffs auf die Ukraine ein Stück weit zu kaschieren, dadurch, dass er sagt, es ging ja immer nur um die Befreiung der Menschen im Donbass, Osten, äußersten Osten der Ukraine. Es geht ja gar nicht mehr um den Regime-Change, also diese ganzen großen Vokabeln von Denazifizierung der Ukraine und so weiter, die kamen ja nicht mehr vor. Und das ist sozusagen natürlich eine wichtige Änderung im Vergleich zu den Ankündigungen vor einigen Wochen.
Ist das für Sie ein klitzekleines Zeichen für einen sich aufhellenden Himmel?
Na, so früh würde ich da keine Entwarnung geben. Das wird man jetzt sehen, ob er dann sozusagen nicht nur rhetorisch deeskaliert, sondern auch auf dem Schlachtfeld. Nicht? Das ist ja bisher immer noch so, dass da die Zivilbevölkerung auch in der Ukraine weiterhin bombardiert wird. Und wenn man da sehen sollte in den nächsten Wochen, dass Russland sich da auch zurückhält, dann können wir vielleicht sagen, dass auch insgesamt hier eine zurückhaltenderer Kurs gefahren wird. Aber wie gesagt, ich glaube, es geht tatsächlich um das Erwartungsmanagement in Russland selbst.
In Berlin gab es allein am sowjetischen Ehrenmal im Osten der Stadt heute 20 Veranstaltungen zum Ende des Zweiten Weltkriegs, zum Sieg über Nazi-Deutschland. Unser Reporter Sebastian Engelbrecht schilderte den Ort mit Putin-Verstehern und Putin-Kritikern so.
Ja, dieses Ehrenmal, das sorgt ja für eine ziemlich pathetische Atmosphäre hier im Treptower Park. Es ist ja eine große Kriegsgräberstätte, so groß wie ein Fußballfeld. Und da liest man auf Marmorsteinwänden, da sieht man Hammer und Sichel und da liest man die Aufschrift Ewiger Ruhm den Kämpfern der Sowjetarmee, die ihr Leben hingegeben haben im Kampf für die Befreiung der Menschheit von faschistischer Knechtschaft. Die Menschen laufen durch den Park, laufen zu diesem riesigen Mahnmal. Insgesamt allein hier heute 20 verschiedene Kundgebungen und 1800 Polizisten sind heute insgesamt wegen dieser Feierlichkeiten in Berlin im Einsatz. Also es ist so ein Happening aus Vergangenheit und Gegenwart.
Und am Ende des Tages zog die Berliner Polizei eine positive Bilanz, trotz einiger verbaler Provokationen und vorübergehender Festnahmen. Herr Behrens, wie erklärt sich überhaupt die Monumentalität dieser Gedenkstätte?
Ja, diese Gedenkstätte ist ja bereits kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs fertiggestellt worden, und geplant worden. Das heißt sozusagen in ihrer Ästhetik und in der Art und Weise, wie sie diesen Krieg gedenkt oder ihn auch feiert, ist sie natürlich ein Produkt der stalinistischen Monumentalarchitektur. Wenn man genau hinschaut und wenn man in Treptow war, kennt das, der sieht auch eben, dass auf den einzelnen Stelen in dem Ehrenmal eben auf Deutsch und Russisch auch Stalin-Zitate eingraviert sind in goldener Schrift. Und dass sozusagen dieses Denkmal ja nicht nur eine Gräberstätte ist, eine Erinnerungsstätte an den Krieg, sondern natürlich auch stets Teil des Stalin-Kultes war, wie er zu dieser Zeit in der Sowjetunion betrieben wurde. Und insofern ist es ja auch zunächst einmal ein historisches Monument aus dieser Zeit der Diktatur.
Und wie ist das dann historisch heute zu bewerten?
Naja, kritisch, selbstverständlich, mit einer gewissen Distanz, aber auch mit einer gewissen Ehrfurcht vor diesem Denkmal. Diese sowjetischen Ehrenmäler in Deutschland sind ja durch den 2+4-Vertrag geschützt. Das heißt, die kann man nicht ab noch abbauen, sondern sie stehen unter Denkmalschutz, weil sie ja sozusagen auch ein Zeugnis dieser Epoche sind und des sowjetischen Sieges, des Krieges der Sowjetunion gegen Nazi-Deutschland. Andererseits finden wir natürlich gerade in einer postheroischen Gesellschaft wie Deutschland diese sehr heroische Ästhetik der Denkmäler auch verstörend und müssen da auch eine Distanz aufbauen dazu. Und das Problem ist ja, dass sich da auch Gruppen versammeln, die eben ganz offen die Rhetorik Putins vertreten und auch Ukrainer als Nazis bezeichnen, was ja auch heute wieder vorgefallen ist am Ehrenmal. Und da werden natürlich dann auch Grenzen im Gedenken überschritten, wo man sich fragen muss, sozusagen, wo muss der demokratische Rechtsstaat da eingreifen?
Und wie könnten Sie sich vorstellen, kann man sich distanzieren?
Na, viele Gruppen distanzieren sich ja. Ne? Der Bericht erwähnte ja auch, dass es über 20 verschiedene Feiern gibt. Das ist ja zunächst mal ein Zeichen dafür, dass es nicht mehr die eine große Erzählung gibt, auf die man alle verpflichten kann. Das fängt ja auch schon beim Datum an. Die Ukrainer haben sich ja auch von diesem 9. Mai verabschiedet. Die feiern jetzt wie der Westen eben am 8. Mai. Deswegen waren die gestern schon unterwegs. Die Russen feiern weiter am 9. Mai. Das heißt, was wir hier beobachten können, ist ja schon ein Differenzierungsprozess, dass nicht mehr alle auf dieselbe Erzählung sich einlassen. Und dass ja verschiedene Gruppen das für sich nutzen, aber natürlich auch der russische Staat, der russische Botschafter war ja heute auch präsent dann am Denkmal.
Und das heißt, Sie haben es gesagt, das Ehrenmal, das sowjetische Ehrenmal im Ostteil Berlins hat einen Denkmalschutz. Es ist ein historisches Monument. Nun haben wir aber gerade in den letzten Jahren, was den Holocaust-Gedenktag anbelangt, immer wieder mal die Kritik gehört, das deutsche Gedenken sei zu ritualisiert. Finden Sie, dass das in diesem Fall des 8. 9. Mai in Deutschland auch zutrifft oder nicht?
Ja, das ist ja erstmal gar kein deutsches Gedenken, sondern ein internationales Gedenken. Da muss man ja erstmal die Rolle Deutschlands bestimmen, die ja eine sehr spezifische ist. Und wenn man in den letzten Jahren, was ich auch öfter gemacht habe, in Treptow oder am Tiergarten war am 8. 9. Mai, dann sieht man ja eben, dass auch viele Russinnen und Russen, Ukrainerinnen und Ukrainer, andere frühere Bürger der Sowjetunion, Migranten, die eben aus dem postsowjetischen Raum nach Deutschland gekommen sind, da zunächst einmal primär gedenken, nicht? Und nicht Deutsche. Insofern ist es ja auch nicht nur Teil unserer Kultur, sondern Teil einer europäischen Gedenkkultur, die ja auch sozusagen nach Frankreich reicht, nach England, überall dort, wo man des Zweiten Weltkrieges gedenkt. Und dann ist eben die nächste Frage sozusagen, was eigentlich der Platz des 8. Mai in der deutschen Erinnerungskultur ist. Da hat sich ja viel geändert seit der Rede von Weizsäcker 1985, der erstmals gesagt hat, in Westdeutschland zumindest, in der DDR war das ja anders, man solle das auch als Befreiung und nicht nur als Niederlage interpretieren. Und heute ist es natürlich so, dass auch diese Generation der Zeitzeugen langsam ausstirbt. Es gibt kaum noch Menschen, die den Krieg erlebt haben, wie damals Weizsäcker. Und dass sich da sowieso ganz neu die Frage stellt, wie man damit umgeht. Und ich habe in den letzten Tagen zum Beispiel auch mit ukrainischen Studentinnen oder Studenten an der Universität darüber gesprochen. Und die haben gesagt, dass ihnen dieser 9. Mai gar nicht mehr so viel bedeutet und dass sie eigentlich momentan eher der Krieg beschäftigt, der zurzeit läuft. Und da werden wir natürlich auch wahrscheinlich in naher Zukunft Verdrängungsprozesse sehen, dass diese Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg, zumindest in der Ukraine, aber vielleicht auch darüber hinaus, zurücktritt und man sich dann doch eher wieder auf die Konflikte der Gegenwart vielleicht besinnt.
Sagt Jan-Klaas Behrens vom Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung. Danke für Ihre Zeit. Schönen Abend.
Schönen Abend auch für Sie.